N20.
Und immer ein bisschen weniger lost.
Mit Gesine
und Anita.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal hier heute mit Gesine und Annika bei N20.
Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, warum Älterwerden eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Es sei denn, man hat vergessen, wir haben nicht vergessen, auf Rekord zu drücken, aber die Aufnahme hat sich einfach eben gerade gelöscht und wir müssen nochmal von vorne anfangen.
Leute, wir saßen hier schon eine Stunde, haben die tiefsten Gespräche geführt, ja?
Haben wir uns einen weggeschwafelt.
Ja, und jetzt müssen wir das Ganze. Haben wir uns erstmal einen Kaffee nochmal gemacht? Die Nase ist immer noch voll. Ich bin seit 2 Wochen erkältet. Das hat Annika sich auch alles gerade schon einmal angehört.
Ja.
Aber ihr nicht. Deswegen, wir geben uns jetzt Mühe, dass das hier genauso toll wird wie beim ersten Mal. Das wisst ihr natürlich gar nicht. Das war so gut, was wir da gerade aufgenommen haben.
Das war
haben.
So gut und das wird jetzt noch besser.
Ja, schauen wir mal.
Leute, wir sprechen heute über ein Thema, was besonders mir extrem unangenehm ist, und zwar Geld und Finanzen. Ein großes Hassthema und ein Angstthema, aber es haben sich richtig viele Leute gewünscht.
Und ich habe mir das auch gewünscht, da mal drüber zu sprechen. Bei mir war das schon ganz lange irgendwie so oben auf der Liste. Ich dachte, hey, lass uns doch mal über Geld sprechen, über Geld wird zu wenig gesprochen.
Und ich war mal so, ach, langweilig.
Langweilig, Haki auch eher auf Team langweilig. Und dann ist Haki aber irgendwann mal rübergekommen und meinte, so eigentlich ganz interessant. Und Annika war immer noch so ein bisschen langweilig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber was erzählen kann.
Ja, weil ich auch dachte, es ist eigentlich so null emotional oder persönlich. Aber to be honest, und damit steigen wir auch gleich rein, ist es ein sehr persönliches Thema.
Ja.
Wir hatten nämlich auch einen Anlass zu sagen, wir sprechen jetzt über Geld und Finanzen. Weil, Spoiler, ich hatte einen kleinen, wie nennen wir das denn jetzt mal?
Das kann man schon Mental Breakdown nennen.
Ich hatte einen kleinen Mental Breakdown in der Küche. Gesi hat auch eben in der Aufnahme erzählt, dass du hast mich noch nie so krass weinen sehen. Wie war das für dich?
Vielleicht hast du auch an meiner Reaktion gemerkt, dass ich nicht so gut darin im Trösten bin. Ich bin da nicht so gut, also körperlicher Kontakt zwischen Freunden fällt mir schwer. Und auch dich dann so weinen zu sehen und dann dich in den Arm zu nehmen, das hat mir schwer gefallen. Aber zum Glück war dein Boyfriend auch Teil dieses Gesprächs und der hat dann so ein bisschen die mütterliche Rolle übernommen.
Das war wirklich so böser Kopf und guter Kopf und Gesi war halt der böse Kopf. Und mein Freund hat mich dann so im Arm gehabt, während ich wirklich Krokodilstränen aus diesem Körper rausgepresst habe. Und danach hatte ich aber dieses geile Gefühl von, oh, ich habe alles rausgeheult.
Wir müssen mal kurz erzählen, wie das überhaupt zustande kam.
Ja. Wir saßen in der Küche.
Wir saßen in der Küche. Und wir saßen in der Küche, wie wir öfter mal in der Küche sitzen.
Viel in der Küche sitzen wir bei
ja,
mir.
Ja, da wird gebrabbelt, da wird ein Kaffee getrunken, da wird auch mal zusammen gearbeitet. Und vorher, also eine Woche vorher, haben wir besprochen, welches Thema das nächste wird. Und dann war Finanzen halt auf der Liste und Annika hat sich da auch so ein bisschen vehement gegen gewehrt und so, langweilig, lass uns doch lieber über Sex sprechen.
Sex.
Und dann dachte ich, hey, ich würde mir auch echt mal wünschen, mal keine Sexfolge zu machen, auch wenn ihr das alle so liebt, verständlicherweise. Und dann ist das aber auch gerade aktuell kein Thema mehr gewesen, wir haben uns schon auf ein anderes geeinigt. Und dann sitzen wir da in der Küche und aus dem Nichts guckt Annika mich an und fragt mich, sag mal, Gesi, hast du eigentlich Aktien? Und ich war so, okay, wo kommt das jetzt her? Und dann meinte ich so, ja, na klar, habe ich ETFs und alle meine Freunde haben auch ETFs.
Und ich war schockiert. Ich hatte große Augen, weil ich war so, what the fuck? Ja, warum habt ihr das alle?
Und vor allem hast du auch vorher immer gedacht, hast du immer von NFTs gesprochen?
Daran merkt ihr auch, wie wenig Ahnung ich habe.
Ja.
NFTs ist was ganz anderes.
Diese, was war das nochmal, diese kleinen diese Pixel, die man im Internet.
Kunst?
Ja, Kunst, wie auch immer.
Ach, ja.
Und somit wurde ein Gespräch eröffnet, ein sehr emotionales Gespräch über Geld und Finanzen.
Also wo du mir einfach auch so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht gehalten hast und auch sehr streng warst. Und das ist auch gut und dafür schätze ich auch unsere Freundschaft, dass man auch mal auf den Tisch hauen darf beieinander und sagt so.
Ja, ich habe dich jetzt nicht angeschrien, ne?
Nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht so, aber dass man so Tacheles spricht, weißt du, man ist halt ehrlich und dann meintest du, ja, wir sitzen gerade aus und so weiter und so fort und dann sind mir schon die großen Tränen gekommen, also ja und ich habe keinen Überblick und das ist einfach für mich ein riesen Stressfaktor gewesen, bis dato. Und dann meintest du so, ja, ich habe auch das Gefühl, vielleicht lebst du auch über deinen Verhältnissen, weil ich habe Mitte des Jahres sind mir diverse Jobs weggebrochen. Ich arbeite hauptsächlich als Journalistin und bin freiberuflich. Und dieses Jahr ist für viele Freiberuflerinnen oder auch allgemein in dieser Branche, das ist einfach relativ schwer, wie in vielen anderen Branchen auch. Und das liegt auch an den ganzen Krisenherden auf der Welt, dass man das auch in seinem eigenen Job merkt.
Mhm.
Und an meiner Stelle wird dann halt immer wieder eingespart, auch wo Jobs schon zugesagt worden sind. Und das hat mir einfach richtig, richtig viel Geld gekostet.
Mhm.
Und ich habe eine Zeit lang einfach sehr wenig gearbeitet. Und dafür hatte ich sehr viel frei, was eigentlich cool ist. Und ich habe mich auch sehr viel kreativ ausgetobt. Also ich hatte ganz oft auch ein schlechtes Gewissen, gerade nicht genug Geld zu verdienen und wusste, okay, ich lebe gerade von meinen Steuern, die ich eigentlich schon zurückgelegt hatte. Mhm. Und das ist scheiße.
Und auf Insta hat das dann natürlich ausgesehen wie High Life, ne? Also, dass du irgendwie vielleicht, also wie die Leute, die dich nicht kennen, die stellen sich das dann wahrscheinlich so vor, die hat genug Geld, jetzt auch mal irgendwie durchzuatmen und mal im Internet dann zu malen.
Genau, ich habe dann einfach die Zeit genutzt und ganz viel gemalt auf Instagram. Ja. Und viele Menschen gehen ja auch davon aus, dass ich damit mein Geld verdiene, aber das stimmt halt nicht. Also damit verdiene ich langsam einen kleinen Teil meines Geldes, aber ich mache eigentlich den Großteil meiner Moneten als Journalistin oder als freie Autorin, besser gesagt. Und das war auch kein geiles Chillen. Also ich fand den Sommer dadurch sehr anstrengend, auch wenn davon ganz viel schön war und wir auch super viel Quality Time zusammen hatten. Aber weil ich halt nicht so abends dachte, geil, und jetzt kann ich mich entspannen und High Life haben, weil ich wusste, ja, ich habe ja nicht richtig gearbeitet. Auf jeden Fall immer, also deutlich weniger als sonst in meinem Leben, würde ich sagen. Und das fällt mir jetzt so ein bisschen auf die Füße. Und dann warst du einfach auch sehr, ja, ich würde mal sagen, konstruktiv kritisch. Und wir haben uns so dann auch darüber gesprochen, wie sind wir jeweils mit Geld aufgewachsen, warum ist das für mich so ein großes Stressthema, darüber sprechen wir auch in der heutigen Folge.
Ja, aber dieses Gespräch ging wirklich so weit, dass ich meinte, also wer Annika nicht kennt, und das könnt ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen durch die Mikros sensen oder durch die Kopfhörer, dass sie ein sehr gebender Mensch ist. Und was mit Annika mein Herbstspaziergang machen ist, dass Annika auch in jedem Kuchenladen stehen bleibt und sagt, soll ich uns mal ein Stück für zu Hause mitnehmen oder wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen, der geht auf mich. Und dann habe ich halt gesagt, ich so, Annika, weißt du, entweder du lässt mich auch mal zahlen, wenn ich dir das anbiete, weil du machst es auch einfach aus dir selbst heraus, du willst auch nichts zurück, so, ne? Aber du bist einfach gebend.
Und ich mag das auch total.
Und das liebe ich auch, das ist eine total tolle Eigenschaft. Aber ich erwarte das zum Beispiel gar nicht von dir. Und wir können zum Beispiel auch uns zu Hause einen Kaffee machen und dann mal spazieren gehen. Und das ist jetzt so ein bisschen auch, weißt du, das fängt beim Kaffee halt an, ne? Da sagt man immer so, ja, ein Hafer-Cappuccino, der macht dich jetzt auch nicht reich. Aber, ne, wie Diana zu Löwen wahrscheinlich sagen würde, in 75 Jahren ist dieser Hafer-Cappuccino das 75-fache wert. Und das ist auch so.
She's right.
Ja,
genau. Also Gesi, würde ich sagen, war meine persönliche Höhle der Löwen, Höhle der Hölle. Und wir haben ja auch liebevoll gesagt.
Hölle der Löwen.
Höhle der Hölle. Dass du mein Petra Zwickert, aka meine Petra Zwickert geworden bist. Und das war cool, weil das war ein großer Anstoß für mich, diesen Ängsten mal ein bisschen entgegenzuwirken. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und dafür bin ich sau dankbar. Das ist nämlich richtig nachhaltig im Kopf geblieben und das werde ich auch nicht vergessen, wie wir zusammen durchgegangen sind. Und dann haben wir alle meine Einnahmen aufgeschrieben, aber auch meine Ausgaben. Und ich habe so eine App mir installiert, um zu sehen, was geht von meinem Konto runter und was kommt rein. Und jetzt habe ich, auch wenn sich die finanzielle Situation quasi nicht so krass verändert hat zu einem Monat, also ne, ich habe jetzt wieder viel mehr Aufträge und ich weiß, es kommt wieder genug Geld rein, was ich aber auch erstmal zurücklegen muss, weil ich ja von diesem teilweise zurückgelegten Geld gelebt habe, was für die Steuern war, also nicht mir gehört, dass es mir jetzt dadurch einfach viel besser geht, weil ich weiß, ich habe wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich komme da gerade nicht gegen an oder die Angst ist größer und ich drücke das einfach weg. Oh, teilt euch einfach einer guten Freundin, einem Freund, eurem Boyfriend, eurer Mutti, eurem Nachbarn Uwe mit, whatever.
Eine Person, bei der du das Gefühl hast, die hat das vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle.
Genau, und holt euch Hilfe und geht da mal zusammen durch. Das ist genauso, wie ich auch meinem Freund, aber auch anderen MitbewohnerInnen von damals gesagt habe, hey, ich bin nicht so gut im Briefe öffnen, kannst du mit mir in den Briefkasten dann den öffnen und mich vielleicht auch mal ansprechen, wenn sich die Briefe stapeln und so. Und dadurch ist auch die Angst geringer geworden, weil es ist meistens eigentlich gar nicht so schlimm, ne?
Ja, du warst wirklich nach diesem Gespräch, warst du wirklich so am selben Abend noch eine neue Person. Du warst so, ich mache mir jetzt eine Excel-Liste. Und
in welche Aktie investiere ich als nächstes? Spaß, da ist noch nichts groß mit Investitionen. Nee. Aber
genau, das kann ja vielleicht mal irgendwann werden.
Genau, es hat auf jeden Fall mir sehr viel Angst genommen und auch Grenzen aufgezeigt. Und auch das hier einmal zur Transparenz, ne, weil ich weiß, ein paar von euch folgen zum Beispiel auch mir auf Instagram und ich habe eine tolle Wohnung und ich trage tolle Klamotten und so. Aber das ist auch immer nur ein Teil der Geschichte. Ne? Ich habe einen sehr günstigen Mietvertrag. Viele der Klamotten, die ich trage, die finde ich toll, aber die werden mir zugeschickt.
Ja. Und das ist auch so ein bisschen so bei dir halt eine klare Priorsetzung, weißt du? Also Annika, seitdem ich dich kenne, bist du kein einziges Mal im Urlaub gewesen, weißt du? Mhm. Und dafür hast du dir aber ein neues Sofa gekauft. Also du sparst oder du gibst dann gerne Klamotten aus Geld aus für Wohnungen oder Klamotten oder so.
Ich würde auch sagen, weniger für Klamotten, aber vor allem für Wohnungen und so. Und es mir gemütlich machen, weil es auch ein ganz großer so Safer Space ist. Ja. Also das ist mir auch wichtig.
Und ich habe Annika jetzt auch als Petra Zwegert in meiner Rolle Shoppingverbot gegeben. Und es ist so weit gekommen, dass Annika mir jetzt manchmal so Bilder schickt, wenn sie dann, sie war jetzt am Wochenende mal in der Stadt, das passiert ja auch selten, ne? Und dann hat sie mir so ein Foto geschickt von so einem Oberteil, die so, gesehen, das finde ich total toll, darf ich das haben? Und ich so, okay, also wenn ich das auch tragen darf, dann darfst du dir das holen. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen egoistisch auch, aber ja, und das klingt jetzt so, ne, als würde ich mit einem erhobenen Zeigefinger dann über deine Finanzen gucken und so, ne? Aber ich glaube, dass das.
Du bist einfach die.
Die Stimme der Vernunft.
Stimme, ja, genau, die Stimme der Vernunft, und das ist auch gut.
Das liegt aber auch daran, dass ich einfach sehr gut im Sparen bin.
Du bist gut im Sparen, und ich habe natürlich auch, darüber werden wir auch gleich sprechen, einen finanziellen Background, wo ich in meinem Studium sehr viele Schulden gemacht habe, und das hängt mir einfach noch hinterher. Und auch in einem Job arbeite, wo es lange Zeit nicht so möglich war, viel Kohle zu verdienen. Aber es ist auch einfach die Tatsache, dass ich nicht aus einem Background komme mit viel Kohle. Und es gab nie die Möglichkeit von, dann wurde meine Miete bezahlt oder whatever. Naja, das war auf jeden Fall der Initiator für dieses Gespräch heute.
Dass wir gedacht haben, das ist vielleicht doch irgendwie ganz gut, da mal drüber zu sprechen, weil ich glaube, von außen sieht man immer nur diese shiny Social Media World. Und vor allem, Frauen sind halt vor allem die Betroffenen von
Altersarmut.
Und genau deswegen sollten wir uns als Frauen für Frauen, und wir haben halt einfach natürlich auch 90% Frauen, die uns zuhören, vielleicht einfach mal über dieses Thema sprechen, um so ein bisschen die Scham und die Angst wegzunehmen. Und auch nochmal hier ein kleiner Disclaimer, ne? Nur weil man jetzt drüber spricht und man sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt und das erstmal alles so gegenrechnet, Einnahmen, Ausgaben, ist die Angst natürlich nicht weg, ne? Also weil die Angst liegt vor allem irgendwie in der Zukunft, dass wir vielleicht uns unsere Zukunft nicht mehr leisten können und Lifestyle quasi immer teurer wird und Luxus immer teurer wird und überhaupt Leben immer teurer wird, eine Wohnung, alles drum und dran. Aber drüber sprechen und einen Durchblick haben ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und danach ist die Angst vielleicht sogar noch mal größer, weil man checkt, da muss was passieren. Aber dann wird man wenigstens Herr, also Herr seiner, ne, Frau,
Dame,
Lady,
Madame seiner Sinne,
seiner Zukunft.
Bestimmt.
Und kann wenigstens noch was machen. Oder man hat wenigstens selbst ein bisschen die Kontrolle zurückgewonnen. Und auch wenn so ein Blick in die Zukunft einem trotzdem großes Ohnmachtsgefühl gibt, ich glaube, es ist trotzdem immer besser zu wissen, als nicht zu wissen und ins Nichts reinzusteuern.
Voll. Und ich glaube auch, und das war auch ein großer Punkt und auch vor dir oder im Allgemeinen, auch von meinem Freund, Geld ist für mich einfach auch so ein Peinlo-Thema. Also ich finde, so, es ist so wirklich schambehaftet, weil Schulden haben und nicht gut mit Geld umgehen können. Oder,
es ist beides peinlich. Ja, es ist peinlich, genau, darüber zu sprechen, viel zu haben. Es ist peinlich, darüber zu sprechen, nichts zu haben. So
oder
ein
nicht damit klarzukommen oder
ja,
whatever.
Voll, ja.
Genau, es ist irgendwie peinlich konnotiert, also schambehaftet. Peinlich ist vielleicht nicht das richtige Wort. Und deshalb brabbeln wir heute ein bisschen darüber, weil es geht, glaube ich, vielen von euch ähnlich. Und deshalb steigen wir mal ganz kurz ein mit, wie war es eigentlich früher, Gesi? Wie viel Taschengeld hast du bekommen? Weil das war quasi die erste Finanzspritze unseres Lebens.
Ich kann mich nicht an diese ersten Jahre erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass das, dass ich, glaube ich, mal irgendwann 40 Euro hatte und dass das hart erkämpfte 40 Euro waren, die ich also richtig rausverhandeln musste.
Du meintest auch eben gerade schon so, das fand ich ganz gut, den Vergleich. Wenn du damals, wenn du so, heute so gut handeln könntest, wie damals mit deinen Eltern, dann wärst du jetzt wahrscheinlich stinkreich.
Ja,
ne?
Dann hätte ich wirklich, dann hätte ich nicht für 3 Cent irgendwie meinen ersten Job oder so angenommen.
Mama, Papa, wir müssen reden.
So. Ja, ja. Da war ich wirklich, da bin ich smart gewesen. Da bin ich zu all meinen Freunden gegangen und habe gesagt, wie viel Taschengeld bekommt ihr? Damit ich eine gute Verhandlungsgrundlage habe.
So, genauso sollte man das heute auch im Job machen. Wie viel verdienst du eigentlich? Weil dann gehe ich jetzt mal zum Chef oder zu meiner Chefin und sage so.
Das funktioniert eigentlich auch nur innerhalb eines Unternehmens so. Meine Eltern haben halt anders verdient als alle Eltern um meine Eltern herum quasi. Deswegen, da hinkt so ein bisschen dieser Vergleich. Also dieser Industriestandard ist wahrscheinlich nicht der gleiche bei meinen Eltern gewesen, weil meine Eltern einfach, wie deine auch, keine AkademikerInnen waren. Und wir haben auch vorhin oder gerade darüber gesprochen, dass es manchmal irgendwie so komisch sich anfühlt zu sagen, ja, wir sind mit wenig aufgewachsen, aber.
Weil es immer auch genug gab, ne?
Ja, voll.
Und das muss man auch nochmal im Verhältnis setzen, weil es natürlich einfach auch immer darum geht, aus was für einem sozialen Umfeld kommt man, und man vergleicht sich einfach mit dem, woher man kommt. Und auch in meinem Umfeld, das waren alles um mich herum, kamen die Menschen aus AkademikerInnen-Häusern, haben auch in Häusern gewohnt und nicht zum Beispiel in der Wohnung, und haben einfach viel Urlaub gemacht, und das habe ich damals gesehen. Aber es gibt auch einfach Menschen, die wirklich in Armut leben, und das sind auch gar nicht so wenige in Deutschland, und die, wo das Leben, was wir geführt haben, voll das Leben in Reichtum gewesen wäre, hätte man das damals
komplett
quasi verglichen, ne?
Aber als Kind hat man diesen Überblick nicht. Das ist das Erste, was man hört. Das Einzige, was man hört, ist, wenn man seinen Teller nicht leer isst, dass die Eltern gesagt haben, Kinder in Afrika hungern.
Oh mein Gott, ja. Stimmt.
Das war wirklich der einzige so Vergleichspunkt oder der so Privilege-Check, waren so Kinder in Afrika.
Ja, das ist auch irgendwie nicht mehr korrekt heutzutage
zu sagen. Nee, überhaupt nicht.
Aber genau, ich weiß noch, dass der Punkt, wo ich immer verglichen habe, war so, wenn Leute erzählt haben, was sie zu Weihnachten bekommen haben oder zum Zeugnis. Und ich hatte einen Jungen in meiner Klasse, mit dem war ich, glaube ich, 10 Jahre in einer Klasse in der Schule, der meinte irgendwie nach dem ersten Zeugnis oder so danach zu mir, nach den Sommerferien, meinte er so, na, was hast du jetzt bekommen zum Zeugnis? Und ich war so, ich war mit Mama und Papa und meinen Brüdern Eis essen. Weil das war unser Zeugnis. Ja. Jedes Zeugnis und die ganzen Prigges zu Giovanni L., die sind Italiener gegangen, haben jeder einen dicken Eisbecher sich reingekloppt. Das war immer Highlife.
Ja.
Und der meinte, was, nur ein Eisbecher? Ich habe ein Fahrrad bekommen.
Oh.
Und das ist mir so damals natürlich halt mit 8, 9 so krass im Kopf geblieben. Und dann da war mir das irgendwie peinlich, obwohl ich unser Ritual geliebt habe.
Mhm.
Und vielleicht, wenn ich Kinder haben sollte, werde ich das auch so machen mit dem Eis. Das war irgendwie toll. Genau, aber darin hat man natürlich immer verglichen, was habe ich und was haben die anderen? Und dann unterm Strich dachte ich oft, boah, ich habe irgendwie weniger, wenn es so um materielle Güter oder Taschengeld oder so ging. Ne?
Und was für einen Umgang mit Geld hast du von deinen Eltern gelernt? Oder hast du da irgendwie Erinnerungen dran?
Geld war immer ein Thema und auch ein Problem. Und ich weiß noch, also meine Eltern sind sehr jung Eltern geworden. Mit 23 war das erste Kind da und kommen aus jeweils einem Umfeld, wo es keine Kohle gab. Also die hatten auch nie irgendwie einen finanziellen Background, sondern haben eher finanziell ihre Eltern noch unterstützt. Und ich weiß, dass meine Eltern ganz wenig hatten, als die jungen Eltern waren und dass einfach die sich nie richtig was aufbauen konnten. Und ich glaube, das tut mir auch manchmal so rückblickend ein bisschen weh. Und auch wenn ich jetzt erzähle, ja, wir hatten nichts und so, weil die haben natürlich alles gegeben dafür, dass wir genug hatten, dass wir auch mal in den Urlaub fahren konnten, dass es genug zu essen gab, etc., dass alle unsere Hobbys, wir die irgendwie verwirklichen konnten. Aber ich wusste immer, dass da ganz viele Struggles dabei waren.
Mhm.
Das ist ein Problem bei jeder einzelne Klassenfahrt, jeder neue Halbschuh irgendwie. Ich wusste, dass das wehtut. Und auch sowas wie, wenn früher eine Waschmaschine kaputt gegangen ist, dass es erstmal irgendwie ein Desaster war und so, weil es einfach nichts gab. Und wenn so Kohle übrig war, dann sind wir in die Pizzeria gegangen, dann war das richtig High Life. Und
nicht so wie heute, wenn man quasi irgendwie dreimal die Woche irgendwie essen gehen kann oder essen gehen, so krass normal geworden
was
ist.
Was ein Privilegiencheck bei uns, ne? Und vielleicht ist das dann auch über meinen Verhältnissen, also safe, ne?
Ja.
Genau, und so für selbstverständlich nehmen. Und auf jeden Fall war Geld immer ein Thema und es gab es einfach nicht so viel. Und ich glaube, deshalb habe ich auch ganz, ganz früh angefangen zu arbeiten, weil ich immer meine eigene Kohle haben wollte als Kind und dann als Teenie und als junge Erwachsene. Aber auch da habe ich nie richtig, glaube ich, gelernt zu sagen, und das lege ich jetzt alles weg. Also ich habe für meinen Führerschein gespart und den habe ich selber bezahlt damals.
Mhm.
Und das war auch ein riesengroßer Schritt, weil ich habe halt 6,50 bei C&A verdient. Da habe ich 6-mal im Monat gearbeitet. Nee, 8-mal. 2-mal die Woche. Immer den ganzen Samstag und den halben Mittwoch nach der Schule. Aber ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, oder jetzt so retrospektiv denke ich, boah, ich habe schon so viel gearbeitet und so viel geackert, aber warum ist nichts übrig?
Ja.
Ne? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Und unter anderem auch, dass ich vielleicht auch nicht mit Geld gut umgehen kann.
Das ist so krass, weil ich glaube, bei mir war das ähnlich. Meine Eltern sind ja getrennt gewesen, seitdem ich 7 war. Und ich habe 2 ganz unterschiedliche Seiten und 2 ganz unterschiedliche Menschen und Arten und Weisen, mit Geld umzugehen, kennengelernt.
Mhm.
Von 2 Teilen, die eigentlich ähnlich viel verdient haben, würde ich sagen. Und das war nicht viel. Also mein Papa war zum Beispiel Maurer und halt nur Halbzeit, ne? Weil ich war immer eine Woche bei Papa und eine Woche bei Mama. Mein Bruder immer ist mit mir gewechselt. Das heißt, die waren immer, wenn wir da waren, waren die Fulltime für uns da. Also Fulltime-Hausmann quasi und Fulltime-Hausfrau. Und das heißt, naja, ein handwerklicher Beruf wird eh schon nicht wirklich gut bezahlt und dann halt auch nur Halbzeit. Also man kann sich vorstellen, wie viel mein Vater verdient hat. Und der muss dann halt nebenbei so ein bisschen nochmal so Hausmeistersachen und so machen. Aber Geld war nie ein Thema, es war nie zu wenig da. Also so habe ich das von meinem Papa mitbekommen. Das war immer genug da für spaßige Sachen. Wir sind zum Beispiel, Papa hat mal einen Kanu selbst gebaut, dann sind wir Kanu gefahren. Oder wir sind halt im Sommer Zelten gefahren. Also wir sind immer in Urlaub gefahren. Ich habe auch mein Fahrrad bekommen. Das war dann immer, Papa kannte alle im Dorf, weißt du. Man hat dann irgendwie ein gebrauchtes Auto vom Freund bekommen oder ein gebrauchtes Fahrrad oder so. Also man hatte irgendwie immer alles.
Mhm.
Und mein Papa hat das auch irgendwie immer so verkauft, als wäre das viel. Und es hat sich deswegen auch nicht so krass wie wenig angefühlt, erst als ich dann den Vergleich in der weiterführenden Schule, glaube ich, hatte. Und als man dann so Teenagerin wurde und Markensachen in der Schule ein Thema wurde und man so gemerkt hat, ich kann nicht die Benchjacke, sondern ich habe nur diese Replika von Madonna oder so, weißt du?
Oh Gott, ja, stimmt.
Und meine Mama, die ist ganz anders mit Geld umgegangen, weil sie hatte ungefähr, ich würde sagen, ähnlich, in Anführungsstrichen wenig wie mein Vater, aber war eher in Anführungsstrichen geizig. So habe ich das zumindest damals immer gesagt. Ne? Mhm. Würde ich heute auch gar nicht mehr so sagen, weil ich vielleicht verstehe, wo das herkommt. Aber da weiß ich immer noch so, da habe ich als Kind immer gedacht, Mama ist geizig. Ich muss die Klamotten von Mama tragen. Ich muss die Klamotten von meiner Cousine tragen und so. Und so nehme ich das heute auch nicht mehr wahr, also Mama, ne, an dich, ne, diese, und ich weiß auch, wo das herkommt, dass heute denke ich da anders drüber nach, aber
ich zum Beispiel meine Eltern nie als geizig wahrgenommen habe.
Ah ja.
Auch jetzt nicht. Ich finde die auch sehr, die nicht gönnerhaft, das ist irgendwie negativ konnotiert.
Großzügig.
Großzügig.
Ja.
Und zum Beispiel war für mich dann Highlife, wenn Mama gesagt hat, du brauchst ein neues Outfit, wir gehen ja zu 10A ja. Und dann wenn die irgendwie für 100 Euro für mich eingekauft hat und dann war da direkt so das komplette Herbst, ja. Der Herbstfit drin, dann war sie so, das gönnen wir uns jetzt mal, weißt du? Hm. Also gar nicht geizig in dem Sinne.
Ich glaube, ich hatte eine schwierige Beziehung einfach zu meiner Mutter und alles, was Negatives über meine Mutter erzählt wurde, also vielleicht hat Papa auch mal sowas gesagt, das habe ich dann aufgesogen und für mich war Mama dann geizig, weißt du?
Ja.
Obwohl Mama vielleicht einfach nur gut mit Geld umgehen konnte und ich das auch von Mama zum Beispiel gelernt habe, zu sparen.
Stimmt,
ja. Ich habe nämlich sehr früh schon so ein Spar-Mindset gehabt, sag ich mal so.
Und auch jetzt würde ich sagen, du verdienst gut und trotzdem bist du nicht die Person, die in jeden Laden geht und sagt, ach, das, ich kann mir das alles gerade leisten, aber du kaufst dir das dann nicht unbedingt.
Ja, also ich finde,
du noch bist nie wirklich so, du bist wirklich so gar keine, die so initiativ einfach so spontan käuft.
Ja.
Ich überlege mir, ob ich das gut finde und so weiter.
Ja, das stimmt.
Das dauert ein bisschen, bis du so eine Kaufentscheidung triffst. Da bin ich zum Beispiel viel spontan und denke so, ach ja, das passt schon. Ich habe Bock drauf.
Ich habe noch nie über meinen Verhältnissen gelebt. Ich glaube, das habe ich irgendwie sehr früh gelernt. Ich auch, weil mein erster Freund sehr smart mit Geld umgegangen ist. Also ich habe, glaube ich, immer Männer auch in meinem Leben gehabt, also Partner, die sich sehr viel mit Geld beschäftigt haben.
Guck, und ich nicht.
Ja, genau. Und das ist doch, muss man sich mal vorstellen, ne, dass das wieder von, dass ich das von Männern lernen muss. Und deswegen hoffentlich, Leute, Mädels, hier 90% unserer HörerInnen sind nämlich weiblich oder Flinter. Schön, also, dass wir jetzt hier mal über dieses Thema sprechen, weil vielleicht können wir gemeinsam darüber lernen. Ne? Aber ich weiß ganz genau, dass es meine ersten Partner waren, die gesagt haben, investieren oder so. Ne? Ich glaube auch von meinem letzten Ex habe ich überhaupt ETFs oder so gekauft. Ne? Aber nochmal zurück zu meiner Mama. Und nur weil meine Mama halt sehr gut mit Geld umgehen konnte, habe ich zum Beispiel eigentlich auch keine Schulden nach dem Studium gehabt.
Aber dann waren es ja auch nicht nur die Männer, deine Ex-Partner, sondern auch deine Mutter.
Nee, das stimmt. Aber meine Mutter hat mir beigebracht, wie ich mit dem Jetzt gut umgehe, also wie ich nicht über meine Verhältnisse lebe. Und die Männer haben mir beigebracht, wie ich Geld zurücklege und aber richtig anspare oder so, weißt du?
In die
Zukunft.
Ja.
Und ich hatte das große Privileg, dass ich einen vollen BAföG-Sitz bekommen habe und mein Opa mir aber meine Miete bezahlen konnte. Das heißt, ich habe in Münster in der Studie-WG, das hat halt auch nicht viel gekostet, das waren glaube ich 230 Euro, hat er mir halt monatlich bezahlt.
Kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, nee. 10 Jahre später.
Und meine Mama war halt so smart, die hat das Kindergeld nicht ausgezahlt, sondern die hat gesagt, Gesina, das sparen wir an, damit wir nachher, wenn du das BAföG zurückzahlen kannst, dass du das in einem Rutsch zurückzahlen kannst, weil da bekommt man ja diese 10% Rabatt.
Boah,
ne?
Ist cool, ja.
Und deswegen bin ich quasi direkt schuldenfrei aus dem Studium gegangen, was insane war. Das heißt, ich hatte nie in meinem Leben Schulden.
Ja, und das ist krass, weil ich bin aus meinem Studium gegangen und ich hatte einen riesengroßen Batzen Schulden und den zahle ich auch immer noch ab, weil ich mich im Gegensatz zu dir dafür entschieden habe, an einer privaten Uni zu studieren.
Ja.
Und das ist so retrospektiv für mich ein sehr schwieriges Gefühl, weil ich so merke, oh, ich habe so gern studiert und es hat mir so viele Türen geöffnet, weil ich habe an der Makromedia in Hamburg Sportjournalismus damit studiert und ich habe zum Beispiel ab dem ersten Semester beim NDR dafür arbeiten können und das war bestimmt auch wegen dieser Uni und der Connections und so. Und ich glaube, dass ich im Journalismus ganz viele Sachen geschafft habe, auch durch diesen Studiengang und durch diese Praktika und so weiter und so fort. Und trotzdem denke ich so, boah, ich habe mir so einen krassen Schuldenberg dadurch angelacht. Also
weil
das
eine Privatuni war.
Weil es eine Privatuni war und super teuer war. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, ich mache das. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter dann nach Hamburg gefahren bin, um diesen Vertrag vor dem Studienbeginn zu unterschreiben und auch bei der KfW einen Kredit aufgenommen habe und das zu unterschreiben. Mama war so.
Was ist die KfW?
Das ist die Kreditbank des Westens oder so. Warte, KfW.
Okay, also du hast einen Studienkredit aufgenommen.
Ich habe einen Studienkredit aufgenommen.
Hast du auch BAföG bekommen?
Und ich habe BAföG bekommen, genau. Weil ich habe mich auf ein Stipendium ein Jahr vor Studienbeginn beworben und ich habe das bekommen. Am Anfang hat das 25% meiner Studienkosten gedeckt. Dann hatte ich nach einem Semester um eine Erhöhung mich beworben und habe die bekommen. Auch im Rahmen dieses Stipendiums müsste ich ein bisschen für die Uni arbeiten. Mhm. Und das hat dann 50% meiner Studienkosten gedeckt. Und retrospektiv, ich glaube, ich habe so um die, das ist so krass, wenn ich es jetzt sage, aber 35.000 Euro hat diese Uni in den 8 Semestern gekostet.
Krass.
Und davon wurden dann 17.500, glaube ich, insgesamt quasi gedeckt durch das Stipendium. Also für mich eine riesengroße Menge Geld.
Anders wäre das, man sich sonst in Deutschland gar nicht vorstellen, weil man ja staatlich auch so gut studieren kann.
Genau, richtig. Und eigentlich hätte ich mir dieses Studium von vornherein nicht leisten können. Also ich hatte keine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern. Stimmt nicht ganz, weil ich habe mein Kindergeld natürlich bekommen, das stand mir eben zu und ich habe 70 Euro pro Monat von meinen Eltern bekommen und das ist natürlich auch mega großzügig und ich weiß es zu schätzen, aber es hat natürlich einfach viele Kosten nicht gedeckt. Mm. Und dann in so, wenn man Journalismus studiert, beziehungsweise in die Medienwelt möchte, sind einfach die großen Städte Hamburg, Köln, Berlin und München, die sind alle sauteuer. Mm-hmm. Auch damals hat mein erstes WG-Zimmer, glaube ich, schon 400 Euro gekostet.
Krass, ja.
Und
dann also das BAföG ist dann schon quasi aufgebraucht.
Ja, genau, mein BAföG war schon weg und dann habe ich, ich glaube, 400 Euro quasi so BAföG bekommen und dann jedes Semester ist es weniger geworden, weil sich das auch anhand deiner Familienmitglieder bemisst. Und dann hat mein einer Bruder seinen Doktor in Großbritannien angefangen, weniger BAföG. Mein anderer Bruder hat seine Ausbildung beendet, weniger BAföG. Und am Ende meines Studiums im 8. Semester weiß ich noch, wie ich nur noch 35 Euro bekommen habe und unter Tränen diesen BAföG-Brief bekommen habe. Und ich war so, warum? What the fuck? Das bringt mir gar nichts. Und es hat sich ja nichts für mich geändert an meiner finanziellen Situation. Genau. Und dann, ich hatte mehrere Jobs in meiner Uni, auch immer parallel. Also ich habe bei der Hamburger Morgenpost gearbeitet, beim NDR. Am Anfang habe ich noch bei C&A gearbeitet und so. Und trotzdem konnte ich diese Kosten einfach nicht decken. Ich habe dann, ich glaube, 850 Euro hat die Uni. Ich komme nicht mehr ganz drauf. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren.
Auf jeden Fall viel Geld.
Auf jeden Fall viel Geld. Dann mit ins Auslandssemester gehen. Da hatte ich noch ein Auslands-BAföG und so. Das hat auch viel gedeckt. Aber dann in einer Stadt wohnen, diese Praktika, für die du, ich habe so viele Praktika gemacht und du hast da so 250 Euro bekommen. Einfach kein Geld und du sollst so in Hamburg leben und das so 5 Tage die Woche machen.
Ich weiß auch noch, dass ich für mein erstes Praktikum, das habe ich in einer PR-Agentur gemacht für Mode in Amsterdam und da wurde ich halt mit Schuhen bezahlt, ne? Also kannst halt die Converse, kannst du umsonst haben. Und ich war so, oh mein Gott, so großzügig.
Ja, oh mein Gott, mit 16 wäre das auch so mein absoluter Traum gewesen und gedacht, das reicht mir ja. Aber ja, es reicht nicht, um die Miete zu bezahlen, ne? Und das war auf jeden Fall ja ein Riesenthema auch in der Uni zu merken, krass, ich hatte da einfach sehr wenig Geld und andere, die meisten kamen halt aus sehr, sehr, sehr privilegierten Haushalten und waren einfach auch rich. Und das war dann schon, das war schon krass, aber einer an der Uni, der hat einen Porsche und der ist jeden Tag damit zur Uni gefahren. Und wir waren direkt an der Binnenalster, die Uni, und da gab es ein Parkhaus und der ist einfach jeden Tag damit dahin gefahren.
Oh,
und ich dann halt mit meinem, was hast du erzählt? Du hast mit meinem Longboard.
Oder ne Wakeboard?
Ja, aber Longboard.
Also achso, war schon Longboard. Okay, das war nicht das, wo du so wackelst.
Wakeboard ist ja auf dem, ist das nicht auf dem Wasser?
Achso, ne, wie heißt das denn nochmal, dieses Surfskate, wo man so wippen muss, um nach vorne zu kommen?
Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte echt eine andere Uni-Zeit gehabt, wenn ich damit zur Uni gefahren wäre. Genau, also auf jeden Fall. Du hattest mich ja vorhin gefragt, bereue ich das irgendwie, dass ich studiert habe, weil ich ja halt, wie gesagt.
Ob du bereust, dass du auf der Privatuni studiert hast.
Genau. Und auf eine Art tue ich das bestimmt, weil mir das schon, wenn Leute sich das leisten können und die meisten aus meinem Studiengang sind, glaube ich, ohne Schulden rausgegangen, weil die Eltern das finanziert haben und ich halt nicht. Und ich hatte halt, ich glaube, als ich mit der Uni fertig war, hatte ich so minus 30.000 bei der KfW.
Krass.
Und noch andere Kosten zu decken und dann ja auch noch die BAföG-Kosten, die habe ich letztes Jahr das erste Mal, also letztes Jahr in.
Hast du jetzt abgeteilt?
Letztes Jahr in einem
Schwung. Glückwunsch!
Ja, war Hammer, aber es waren dann auch quasi nur 3.000 Euro.
Ja.
Und die Hälfte übernimmt ja der Stadt, also es waren glaube ich 6.000 Euro, die mir geliehen wurde und dann, genau.
Retrospektiv ist man ja immer ein bisschen schlauer, ne? Und du hast jetzt wahrscheinlich auch viele deiner JournalistInnen-Freunde oder so, siehst du, die haben es auch anders geschafft und so, ne? Und ob das für dich notwendig gewesen wäre.
Sehe ich auch. Und gleichzeitig muss man auch wirklich sagen, der Journalismus ist auch einfach immer noch oft sehr privilegierten weißen Menschen vorbehalten. Ja. Und viele Redaktionen sind auch dementsprechend nicht divers. Sehr wenige Menschen kommen aus einem Nicht-AkademikerInnen-Haushalt und so weiter und so fort. Also es ist schön, wenn genau diese Talente gepusht werden und so.
Ja.
Aber das musst du dir diesen Job, und das muss man sich einfach mal sagen, erstmal leisten können. Vor allem am Anfang, weil du am Anfang sehr viel rein investierst.
Mhm.
Und das merke ich auch jetzt noch. Und dementsprechend denke ich manchmal, habe mich irgendwie da für einen echt härteren Weg entschieden, als ich mit 19 hätte einschätzen können, wie es 10 Jahre später ist.
Da dachte man, ich werde TV-Moderatorin.
Ja,
und
ganz groß geträumt. Und
auf
eine Art tue ich das auch immer noch. Und diese Träume haben mich auch ganz viel so, ich war immer
sehr
ambitioniert.
Das ist ja auch eine Leidenschaft.
Genau, und ich bin auch total happy darüber, dass ich irgendwie so leidenschaftlich in meinem Job bin. Manchmal strengt mich das aber auch an, natürlich.
Ich finde, dieses Kreditthema ist in Deutschland auch so ein krasses Schamthema, weil zum Beispiel Epi, also mein Freund, ist Niederländer und in den Niederlanden, also so wie er darüber spricht, hat jeder einfach einen Riesenbatzen an Schulden, weil man sich halt, also man bekommt kein BAföG, es gibt kein ähnliches Programm wie BAföG, das heißt, ich glaube, Studiefinanziering gab es mal.
Studiefinanziering.
So ähnlich, genau. Aber man kann sich halt in den Niederlanden Geld leihen und das unverzinst zurückzahlen. Und deswegen habe zum Beispiel, ich glaube, Epi hat 40.000 oder so an Studienschulden, aber hat auch gesagt, hey, das hat jeder damals gemacht, so, weil man investiert ja auch in seine Zukunft durch so ein Studium.
Ist ja auch in anderen Ländern ganz, ganz normal. Und ich weiß noch, dass ich kurz vor meinem Studium war ich auf Island, weil ein Großteil meiner Familie lebte. Und dann habe ich einen Onkel, habe ich meinen Onkel René gefragt, was der sagen würde. Weil ich damals noch sehr so unsicher war, ist das jetzt der richtige Weg? Und er war dann damals so, ja, das ist hier das Normalste der Welt, dass Leute Schulden machen.
Ja.
Das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Und trotzdem, viele Leute, die auch studieren, machen Schulden und haben aber auch einen finanziellen Background, wo sie wissen, Dinge werden von Eltern oder so gepuffert.
100%,
und
ja.
Das zum Beispiel, ich glaube, dieser Puffer, der hat mir einfach gefehlt.
Ja. Und dazu muss man halt auch nochmal sagen, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du den Kredit ja auch mit einer krassen Verzinsung zurückzahlst jetzt. Ne?
Ich weiß noch, vor 3 Jahren, also ich habe die kleinste Rate ausgewählt. Ich muss irgendwie noch, als ich es ausgewählt habe nach der Uni, waren es glaube ich noch 25 Jahre.
Mhm.
Also jetzt vielleicht noch 20 Jahre. Müssen wir mal gucken. Ne? Habe ja auch einfach weggeschoben, dieses Thema. Kleinste Rate waren glaube ich damals 125 Euro pro Monat zurückzahlen.
Mhm.
Und mittlerweile zahle ich 188 pro Monat.
Also fast
200
Euro.
Weil die Zinsen so krass hochgegangen sind
das
bei der KfW.
Absurd.
Darüber wurde auch Anfang des Jahres, glaube ich, gab es viel Berichterstattung, weil es der KfW nicht mehr so gut geht. Und Menschen, die studieren und auf die KfW, also darauf angewiesen sind, sich teilweise ihr Studium nicht mehr leisten können oder sich halt, ja, also das ist wirklich ein krasses Thema und für mich auch ein Struggle.
Annika, bevor wir in die Community-Text starten, wollten wir nochmal ein kleines Thema anschneiden, und zwar Werbung in diesem Podcast.
Vielleicht ist es der einen oder anderen Person schon aufgefallen, wir machen jetzt hin und wieder mal Werbung, und das liegt auch daran, dass man mit Podcast entweder Geld verdient durch Werbung oder gar nicht.
Ja.
Das ist einfach gerade die Art und Weise, und um diesen Podcast machen zu können und die Zeit dafür einzuräumen, probieren wir den halt auf eine Art und Weise zu monetarisieren. Und haben auch jetzt 1-2 WerbepartnerInnen.
Wir haben dieses ganze Podcast-Thema als Spaßprojekt gestartet. Und wir haben eigentlich auch gesagt, wir wollen das irgendwie so dabei belassen. Und da auch du, Annika, jetzt dieses Jahr einfach durch ein schwieriges Jahr gegangen bist und wir einfach sehr viel Zeit in diesen Podcast investieren, haben wir gedacht, ganz ehrlich, wir stecken hier Zeit rein. Wir machen das immer noch gerne. Wir machen es immer noch authentisch und transparent. Aber es ist doch okay, wenn wir hier auch mal hin und wieder mal ein Werbeplacement haben von Marken, hinter denen wir stehen, die wir irgendwie gerne tragen, die wir selbst benutzen. Und deswegen, Leute, wir wollten euch einfach nochmal ein bisschen Kontext geben. Das passiert ihr jetzt hin und wieder mal.
Auch in dieser Folge.
Und das sind jetzt auch keine Riesensummen, ne?
Ja.
Das berechnet sich immer an den Leuten, die es hören.
Mit dieser einen Folge kann ich meine nächsten 4 Kredite bei der KfW bezahlen. Spaß.
Nee.
Naja, wir können auch damit Geld verdienen, wenn wir einen Vertrag bei Spotify unterschreiben wollen würden. Aber die haben uns noch nicht gefragt.
Nee.
Hallo, lieber Spotify, lieber
Herr Spotify. Spotify.
Liebe Frau Spotify,
also.
Die ist natürlich weiblich,
ja,
the
klar.
Queen. Bezahlt uns doch gerne einfach.
Ja, nee, aber wir wollen das einfach mal gesagt haben, deswegen danke für euer Verständnis.
Und damit gehen wir mal in die Community-Text.
Yes. Wir haben das Ganze ja schon mal aufgenommen und ganz am Anfang haben wir dann Haki nachgetrauert, dass sie schon wieder in dieser Folge nicht da ist. Das haben wir jetzt bei dem Neuanfang vergessen, deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal, Mann Haki,
schade, dass du nicht da bist, aber hoffentlich hast du einen tollen Urlaub.
Genau, Haki ist im Urlaub, wohl verdient.
Vermissen dich
mal wieder, beim nächsten Mal bist du wieder dabei.
Ja. Wie geht ihr mit Geld in Beziehung um? Hier wurde nicht Beziehung, sondern Bezi geschrieben. Das hätte ich natürlich so vorlesen müssen.
Also ehrlicherweise ist das gar nicht so ein kompliziertes Thema, weil das ist bei mir echt so immer schon gewesen, dass man jeder so viel zahlt, wie er kann.
Mhm.
Wir wohnen jetzt zusammen und haben deswegen auch viele so haushaltliche gemeinsame Ausgaben, wo wir einfach halt Einkäufe davon halt bezahlen.
Oder essen gehen.
Das war früher dann immer so ein bisschen, manchmal nervig auch, nur mit Splitwise und so.
Ja, das hatten wir zum Beispiel nie. Wir haben nie gesplitwised.
Ja, wir haben auch nie gesplitwised. Aber das war dann immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Und weil ich einfach, seitdem ich Epi kenne, immer ein bisschen besser verdient habe als Epi, habe ich dann auch ab und zu mal mehr gezahlt. Also das Ding ist, dass wir gleich viel einzahlen. Wir zahlen auch gleich viel Miete. Aber ich zahle zum Beispiel in Urlauben, wenn es mal irgendwie weiter weg geht, zahle ich dann mehr. Oder wenn wir mal essen gehen oder so, lade ich ihn mal ein oder so. Also schon, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Wie ist das bei dir?
Mein Freund und ich haben mittlerweile ein Gemeinschaftskonto. Aber das war so lange so Pi mal Daumen und immer so, du hast gezahlt das letzte Mal, dann zahle ich diesmal und so weiter und so fort. Und ich finde es richtig praktisch mit diesem Gemeinschaftskonto. Aber ich hatte auch noch nie das Gefühl, ich zahle mehr als der oder der zahlt mehr als ich oder so.
Mhm.
Genau, und trotzdem liebe ich das, den zum Beispiel mal einzuladen oder der lädt mich mal ein. Das finde ich total schön. Aber also Geld ist bei uns kein großes Thema von der oder die verdient mehr, weil das dem ist nicht so.
Mhm.
Genau, aber ich finde, man kann auch so, wie gehe ich mit Geld in Beziehung, nicht nur auf romantische Beziehungen, sondern auf Beziehungen im Allgemeinen. Und ich glaube, ich war noch nie die Person, die so nachtragend rechnet, sowas wie, ich habe dir letztens den Kaffee bezahlt, jetzt bist du dran oder so.
Ja.
Ich mag das einfach gerne, vor allem in Freundschaften, wenn es einfach sich immer so ausgeht.
Ja.
Wir zum Beispiel, wir gehen ins Café, ich zahle. Das nächste Mal zahlst du. Ich weiß auch, dass Freundin von mir, eine Freundin, die ganz lange studiert hat, dass ich dann zum Beispiel mal mehr gezahlt habe oder ja, sie mal eher auf dem Essen eingeladen habe. So ist es aber auch total andersrum, zum Beispiel bei uns beiden. Und zum Beispiel mit Haki habe ich wirklich so, also das ist wirklich meine eingetragene Partnerin fürs Leben, ja. Das ist einfach so ganz normal, du, dann ich.
Mhm.
Und ja, wir paypalen uns nie Geld.
Ja.
Die ist zum Beispiel auch immer so großzügig. Ich liebe das auch, Ich will einfach reich sein, um meine ganzen Freundinnen immer einzuladen.
Ja, voll. Ich hatte mal ganz am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich einen so einen Freund oder so einen Typen in Anführungsstrichen gedatet. Er streitet das ab. Ich denke, wir haben uns gedatet.
Das sind immer die guten Beziehungen.
Der war Arzt. Und ich hatte meinen ersten Job gerade und der hat mich jedes Mal eingeladen und das fand ich auch okay, aber der hat jedes Mal betont, dir armes Kirchenmäuschen oder dir arme gerade erste irgendwie Einstiegsarbeiterin, dir gebe ich das jetzt aus. Und das hat mich total genervt, weil ich wollte ihn dann sogar auch mal einladen, weil das ja auch ein bisschen empowernd ist, auch wenn das nicht muss, aber manchmal ist es empowernd, selber mal was zu zahlen als Frau. Das klingt so blöd, ne?
Ja.
Das klingt so ein bisschen neoliberal, aber so.
Stimmt.
Aber ich wollte den einladen, einfach weil ich es auch kann. Ich habe mir Geld zurückgelegt. Auch nur weil du dir jetzt mehr verdienst, kann ich dich auch mal einladen. Das ist nicht immer nur ein 50-50-Ding.
Ja.
So. Und da habe ich mich total irgendwie kleingeredet gefühlt. Obwohl das, wenn ich dem das jetzt spiegeln würde, der würde das komplett verstehen. Aber ich glaube, der wollte mir damals nur was Gutes tun. Hat sich aber nicht gut angefühlt. Und ja. Ist manchmal ein schmaler Grat. Aber ich finde, auch darüber muss man einfach sprechen können.
Ja.
Ich finde, wenn sowas passiert, dann kann man auch einfach mal sagen, lass mich doch mal zahlen, das fühlt sich für mich total schön an, dich einzuladen.
Voll. Um mal ganz kurz auch in Zahlen zu sagen.
Ja.
Du musst nicht sagen, was jetzt auf deinem Konto oder auf deinen diversen Konten liegt.
Ja.
Aber ich bin bei einer Bank, die heißt N26, relativ neu, da ist mein Geschäftskonto und da gibt es so unterschiedliche Spaces, wo man so Geld hinrückt.
Ja.
Und da habe ich einen Space genannt Sicherheit und dann so eine Kaffeetasse als Emoji, warum auch immer. Und da liegen gerade 826 Euro.
Ist das dein Sicherheitskonto?
Und das ist quasi jetzt gerade, das ist jetzt mein Gespartes.
Das ist dein Notgroschen quasi.
Mhm. Das ist nicht viel, aber es ist ein Anfang.
Kennt ihr noch Miss Money Penny? Ich glaube, die hieß so.
Ja.
Das war so diese erste revolutionäre Frau, die für Frauen so ein bisschen einen Finanzplan oder so.
Sparpläne und so
erklärt hat. Und nach ihrer Strategie sollte man immer einen Notgroschen haben, der 3 Monatsgelder, glaube ich, groß ist. Und an dem arbeitest du jetzt, ne?
Daran, dieser Puffer wird gerade aufgebaut und danach noch mehr. Nächster Take?
Jo.
Wie umgehen mit Neid, wenn andere Wohnungen kaufen, man selbst sein BAföG zurückzahlt? Wir haben auch schon mal, ich glaube auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass wir auch schon mal, oder dass ich, also so in Neid in Freundschaften, dass ich das auch kenne von mir zu dir.
Mhm.
Also das klingt irgendwie richtig falsch. Vielleicht haben ein paar von euch diese Folge schon gehört, aber dass ich so meinte, ich kenne das, dass ich manchmal so, dass ich neidisch war, aber dass das nicht heißt, dass ich dir das nicht gönne.
Ja.
Überhaupt nicht. Gönne dir alles.
Ja.
Aber trotzdem das Gefühl von, oh Mann, das hätte ich jetzt auch gerne.
Ja.
Und ich kenne das auch, dass ich, wenn, und ich habe auch mittlerweile mehr Menschen in meinem Umfeld, die Häuser kaufen oder bauen oder, keine Ahnung, gerade eine Weltreise gemacht haben oder whatever, auch da nochmal im Verhältnis, ne? Wir kommen halt aus echt privilegierten Kreisen, wo das halt machbar ist. In anderen, in anderen sozialen Umfelden ist das nicht der Standard.
Ist das bei dir Standard? Ich kenne keine Person, die ein Haus jemals gekauft hat. Doch eine. Eine Freundin habe ich, die eine Wohnung gekauft hat.
Ach doch, doch, ich kenne ein paar.
Krass.
Ich glaube, es gibt auch mehr, aber wir wissen das von nicht. Oder ich finde auch, es gibt viele Leute, wo die Eltern halt irgendwas gekauft haben. Das finde ich auch so krass. So,
aber das,
wenn die Leute irgendwo, wenn man irgendwo studiert und dann haben die Eltern halt dann eine Wohnung gekauft.
Ach, du meinst, die Eltern haben denen ein, stimmt, das kenne ich auch.
Zum Beispiel auch, ne?
Du hast recht.
Also jetzt ohne Wertung, Leute, ne? Auch wenn einige sagen, ja, das war bei mir so. Also das sei jedem und jeder natürlich total gegönnt.
Ja.
Aber das erinnere ich total, dass das Neid in mir vorgerufen hat, weil ich dann natürlich da die Gegenüberstellung, wie so ein bisschen damals in der zweiten Klasse, wo der eine meinte, du gehst nur Eis essen nach dem Zeugnis? Ich habe ein Fahrrad bekommen. Das ist ein ähnliches Gefühl, was da erzeugt wird.
Ich kenne das total gut, das, was du beschreibst. Aber ich habe das eigentlich nur mit einer Art von Geldsache. Und das ist die Leute, die viel erben, die ein Gefühl von Sicherheit haben in ihrem Arbeitsalltag, weil sie wissen, es kommt mal irgendwann ein großer Batzen.
Ja.
Und das ist die einzige Art von Gefühl, die ich selber beneide, weil ich bin gerade in einer guten Position, wo ich irgendwie gut Geld verdiene und meinen Job liebe. Weißt du, also bei mir ist gerade so diese, ich mache das gerne und ich verdiene gut mit dem, was ich gerne mache. Deswegen, das kann ich gerade bei anderen nicht beneiden. Das haben aber zum Beispiel Epi und ich, weil Epi gerade in einem Arbeitsumfeld ist, wo er sich manchmal irgendwie ein bisschen unterfordert fühlt und dann sieht er halt eine Vicky und ich, wie wir zusammen wohnen und unseren Job lieben und er das selber nicht hat, weißt du? Aber das mit dem ich erbe mal später in der Zukunft und das gibt mir viel Sicherheit, das beneide ich.
Ja, das beneide ich auch. Aber zu der Frage beziehungsweise zu dem Take von der Person, die uns geschrieben hat, meine Mutter und ich, das ist nicht universal für alle anwendbar, aber das gibt mir manchmal ein bisschen Ruhe.
Mhm.
Die hat immer gesagt, wenn Geld dein größtes Problem ist, you gonna be alright, so ein bisschen.
Mhm.
Weil es gibt echt schlimmere Sachen. Und das nervt vielleicht zu sehen, andere, oder dieses Gefühl zu haben, egal in was für einem Feld des Lebens, andere sind damit weiter als ich, in der Karriere oder Beziehung oder halt in den Finanzen.
Mhm.
Aber weißt du, wenn du gesund bist, du hast ein Dach über dem Kopf.
Genau.
Du hast jeden Tag genug zu essen auf dem Tisch. Das sind schon echt viele, viele Dinge gedeckt, die wichtig sind.
Mhm.
Und ich verstehe, dass das total nervt und für manche auch so an Existenzängste eine total berechtigte Angst sind. Aber ja, dieses Vergleichen ist natürlich einfach, das tut einem nicht gut. Und dann manchmal sich auch zu sagen und vorzurechnen, was man eigentlich alles trotzdem hat, ne? Auch wenn es nervt, das BAföG und so zurückzuzahlen. Das hilft mir manchmal auf jeden Fall, weil auch mit, ich sag mal so, keinem großen Erbe und keinem dicken Konto habe ich ein sehr gutes Leben. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Und jetzt kommen wir zum Thema Altersarmut und Altersvorsorge. Das ist jetzt so und wir ignorieren aber manchmal zu doll, dass wir uns eigentlich auch um unsere Zukunft kümmern müssen. Und die haben wir halt nicht gesichert dadurch, dass wir irgendwie ein großes Erbe haben. Und deswegen ist dieses, wir müssen irgendwie so ein uns ans Sparen gewöhnen, wenn auch wenn es nur 10 Euro im Monat sind, ist das wichtig, weißt du?
Ja.
Und das ist so ein blödes Thema, weil ich hasse es auch, über Geld nachzudenken. Ich hasse es, mich eine Stunde in der Woche oder so dahinzusetzen und irgendwie zu überlegen, in welche ETFs investiere ich oder muss ich jetzt eine Rürup-Rente abschließen oder was weiß ich, weißt du?
Mhm.
Aber wenn wir das jetzt nicht machen,
das macht halt niemand sonst für einen. Nee, ne?
Ganz genau. Ja. Das macht niemand sonst für einen.
Und vor allem, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es so, dass Flinte einfach viel mehr von Altersarmut betroffen sind. Das heißt, Leute, wenn ihr euch jetzt so an die eigene Nase tippt und merkt so, ja, ich glaube, ihr sprecht hier auch gerade über mich. Ne? Und dann checkt doch mal nach, was macht ihr schon? Wie kann man sich irgendwie helfen? Wie kann man schon mit sehr wenig Geld irgendwie ein bisschen was zurücklegen fürs Gefühl?
Ja.
Sich informieren, sei es durch Miss Moneypenny,
ja,
oder FreundInnen fragen, die irgendwie ein bisschen mehr Peil haben, so wie ich das mache mit Gesina, wo ich so frage, was ist eigentlich ETF und kannst du mir mal zeigen, wie ich Geld anlege und ja, so ein Kram, ne? Bäh, so ein scheiß Thema. Aber manchen Leuten macht es ja auch Spaß, ne?
Ja, aber das Ding ist, bei mir war das immer schon so gewesen, egal wie viel ich verdient habe, ich habe immer Geld zurückgelegt. Und ich habe sonst halt einfach meinen Lebensstandard angepasst. Und heute muss ich das nicht mehr so groß machen, aber damals bei meinem ersten Job war das schon ein Einschnitt. Und trotzdem habe ich so einen festen Sparplan gehabt, damals bei meiner Volksbank noch, in Rede, mit der ich immer noch alles mache fast, nicht alles. Aber ich habe immer Geld zurückgelegt. Und ich glaube, das ist so ein Mindset, ich hasse dieses Wort, ne, aber das ist einfach etwas wie so ein Ritual, wie so ein Habit, dass man sich einfach, wo man sich dran gewöhnen muss. Und da setzen wir uns vielleicht auch nochmal zusammen, Annika, und machen dir mal einen Sparplan.
Ja, weißt total du? Gerne. Du kannst ja auch gerne monatlich drauf einzahlen. Mit 1000 Euro würdest du mir echt schon enorm helfen.
Annika, in jeder Folge machst du irgendwie so einen Spendenaufruf. Entweder an unsere Community.
Leute, in der Infobox steht mein PayPal. Da könnt ihr mal ein bisschen was rein investieren. Spaß.
Nein, aber es haben ja auch viele irgendwie Leute gefragt.
Annika
wie wir. Nein, ruhig da jetzt. Es haben auch viele Leute gefragt, wie wir sparen. Wir sind da nicht die ExpertInnen, deswegen will ich da auch gar nicht zu viel teilen. Ich kann mal kurz trotzdem mal erzählen, was ich da so mache. Ich habe keine Aktien, aber ich habe ETFs und da ist einfach geht der Großteil rein. Und alles, was ich sonst irgendwie gespart habe, versuche ich verzinst quasi anzulegen. Mhm. Und selbst wenn du nur 3000 Euro Spargeld hast, dann ruf mal deine Bank an und frag, ob man das irgendwie auf ein Tagesgeldkonto mit ein paar Zinsen oder so legen kann, damit du wenigstens kein Geld verlierst. Weil das Geld, was da jetzt drauf liegt, das wird halt, ist nächsten Monat schon weniger wert, weil solange halt Inflation herrscht.
Das habe ich auch noch nie gecheckt, diese Rechnung erst so langsam macht das Sinn.
Ja. Ach, fuck. Aber da sind wir nicht die richtigen Leute, bei denen ihr euch informieren sollt. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, mit euren FreundInnen drüber zu sprechen, mit euren Leuten, wie du gerade schon meinst, die irgendwie ein bisschen Ahnung haben, drüber zu sprechen. Oder sich einen Finanzpodcast. Oder, Leute, was mir hilft, und das können sich auch nicht alle leisten, aber für mich war auch die Zukunft und die Zukunftsfinanzen so ein großes Angstthema irgendwie, weil ich mich damit nicht auskenne, dass ich mir da einen Steuerberater und auch einen so, was ist das, ein Versicherungsberater oder so, mir zur Seite genommen habe, denen ich vertraue, die ich über Freundinnen empfohlen bekommen habe, mit denen ich mich da ab und zu mal zusammensetze und das Gefühl habe, mich nimmt da jemand bei der Hand. Und aber gleichzeitig trotzdem selbst so informiert bin, dass ich auch weiß und denen vertrauen kann und ein bisschen folgen kann, dass das, was die mir erzählen, auch legit ist. Weißt du, weil ich finde, dass es ist schon wichtig, die Kontrolle irgendwo bei sich zu behalten, in einer gewissen Hinsicht. Also man sollte vertrauen und um Hilfe bitten, aber es ist trotzdem auch wichtig, selbst so ein kleines bisschen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.
Es sollte normalisiert werden, dass man sagen darf, dass einem etwas gerade zu teuer ist.
Ja, voll.
Finde ich komplett und ich finde das auch ein bisschen schambehaftet.
Ja.
Und nicht selbstverständlich, das zu tun.
Mhm.
Ich merke gerade, dass wir in so einem Alter sind, wo, also so mit Ende 20, 30, wir sind halt nicht mehr alle in der Lehrzeit, also keine Studis oder Azubis mehr.
Ja.
Und manche in unserem Kreis verdienen mittlerweile richtig Asche. Manche Leute machen richtig Kohle und andere halt nicht.
Ja.
Und die Schere wird größer zwischen unterschiedlichen Menschen, die man kennt und mit denen man Zeit verbringt.
Mhm.
Und man merkt auch so, dass bei manchen der Lifestyle so krass teuer wird einfach, die Art von Urlauben, die manche Menschen machen, die Art von Restaurants, wo Leute essen gehen oder auch wir essen gehen und so weiter und so fort. Ne? Also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und dass es dann manchmal schwer ist zu sagen, das kann ich jetzt nicht oder das ist mir eigentlich zu teuer.
Voll.
Und auch in so einer Hauptstadt wie Berlin oder so, in einer Stadt lebt, wo man jeden Tag Highlife haben könnte, jeden Tag irgendwie Fine Dining und hier noch ein Flat White Hafer und da irgendwie diese Ausstellung und hier ins Musical, ins Theater und so weiter und so fort. Genau, dass da einfach die Schere manchmal größer wird und ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten, der so meinte, ja, irgendwie ganz viele meiner Freunde und Freundinnen machen einfach so einen krassen Urlaub, den ich mir nicht mehr leisten kann, wie zum Beispiel Skifahren oder ja. So Wellnessurlaub irgendwo. Mhm. Und dann zu sagen, ja, die ganze Freundesgruppe macht das, weil die können sich das alle leisten, aber mir fällt es gerade schwer, mir das zu leisten. Und dann ist es irgendwie schon scheiße zu sagen, ja, dann viel Spaß beim Skifahren. Wir sehen uns dann an Weihnachten oder so, weißt du?
Aber es ist auch voll schwer, weil ich glaube, man hat ja häufig auch Freundschaften, mit denen man einen ähnlichen Lifestyle teilt oder so, ne? Oder einen ähnlichen Alltag oder so. Und dass sich manche Freundschaften so deswegen vielleicht auch auseinanderbewegen, weil man irgendwie nicht mehr das Gleiche machen kann.
Ja.
Und dass es deswegen so wichtig ist, wie du gerade schon meintest, dass man vielleicht auch Hobbys zusammen irgendwie einpflegt. Einpflegt? Ist das ein Wort?
Ja, einpflegen. Also, Creme in die Haut einpflegen.
Nein,
oder?
Dass man Freundschaften
pflegt?
Nee, nicht, ja, vielleicht pflegt.
Hegt.
Hegt. Hegt.
Einhegt.
Dass man Freundschaften hegt, mit denen man auch mal irgendwie so ein Hobby oder so einfach nur einen Kaffee trinken kann oder so zu Hause bei sich oder mal was kochen oder so, ne?
Hegen, ein super weirdes Wort, ne?
Hegen.
Hegen.
Ja, total.
Hegen.
Aber
legen.
Das ist genauso wie wenn Freundschaften sich mal ändern, wenn man auf einmal ein Kind bekommt oder so, ne? Das meine ich mit Lifestyle. Aber das kann manchmal auch so was Banales sein wie, ich verdiene mehr als du und deswegen können wir nicht mehr die gleichen Sachen machen.
Ich hatte jetzt Freundinnen aus der Heimat zu Hause bei mir in Berlin, die haben mich besucht und wir haben zusammen gebastelt bzw. gemalt. Das hatten die mir mal zum Geburtstag geschenkt. Und es gibt auch Hobbys, die man zusammen machen kann, wo man nicht fancy schmancy ausgeht, sondern es gibt auch Low-Budget-Hobbits und die machen
Hobbits.
Hobbits. Hobbys. Und die machen Spaß, ob du Kohle hast oder auch nicht.
Ja.
Da ist es, da kann die ein oder andere in der Runde mehr verdienen. Die hat trotzdem daran Bock. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Aber dafür muss ich halt einfach eine, so eine Gesprächsebene etablieren innerhalb von Freundschaften, dass man auch mal Nein sagen kann. Hast du mal Nein gesagt?
Ich habe ziemlich oft Nein gesagt schon. Und das war auch manchmal schmerzhaft.
Ja, und haben deine Freunde das gecheckt? Und seid ihr immer noch Freunde?
Ja.
Also nicht mit allen, weil mit manchen hat es verlaufen, aber es liegt nicht daran, dass ich nicht mit zu Peter Pane konnte, sag ich mal so.
Aber ja, es gab schon Situationen, wo ich vor allem in der Uni-Zeit gesagt habe, ich kann jetzt nicht mit essen gehen oder ihr könnt gehen, ich komme mit und ich nehme da ein Getränk.
Mhm.
Da habe ich gemerkt, das sind einfach unterschiedliche Lebensstandards, die da aufeinander prasseln und ich habe da einfach eine Zeit lang probiert mitzuhalten und das ging halt nicht.
Ja. Ja, stimmt, diese Situation, wenn man essen geht und sich kein Getränk dazu bestellt, ne?
Ja, Gott, stimmt, früher so viel.
Ja,
haben
ja,
Sie auch Leitungswasser?
Ich würd, aber nee, ich habe das heute auch manchmal bei Freundschaften.
Ich habe da aber auch früher manchmal dann so getan, als hätte ich keinen Hunger oder gesagt, ich habe keinen Durst, was basically nicht stimmt, weil ich könnte mir jeden Tag eine Cola reinziehen, weißt du, was ich meine?
Ja, also, ich merke das jetzt bei meinem Bruder, der auch eine Ausbildung gemacht hat nach seiner Schulzeit, ist auch Pfleger geworden beziehungsweise Kinderkrankenpfleger und dann in der Psychiatrie gearbeitet. Und der hat sich dann irgendwann entschieden, weil dieser Pflegeberuf so fordernd war, nochmal zu studieren. Und der ist jetzt halt quasi mit fast 30 nochmal, hat nochmal ein Studium angefangen. Und er ist jetzt wieder,
finde ich so cool,
in dieser Blase, wo er wieder BAföG beziehen muss, weißt du?
Ja.
Mit quasi Ende 20. Und er ist halt schon die Person, die jetzt halt mit 30 quasi fast am Tisch sitzt und sagt, ich nehme kein Getränk oder so, weißt du?
Ja.
Und das ist, ja, es gibt halt so krass viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Und trotzdem finde ich das auch cool, dass er das macht, weil vielleicht.
Aber ich finde auch mit 30, das ist auch nochmal, also so mit Ende oder Mitte, Ende 20 ist nochmal was anderes, wenn du anfängst zu studieren und die anderen in deiner Kohorte, wie sagt man, sind irgendwie 20. Und
ja,
da
stimmt.
Ist es viel normaler, dass man keine Cola hat, weil man gerade irgendwie Ende 10 war, weißt du?
Aber wir haben jetzt schon manchmal so Diskussionen zum Weihnachtsgeschenk für Papa, dass ich dann sage, okay, ich zahle das, weißt du?
Und jetzt hier mein Tipp für Weihnachten, Leute, weil das weiß ich noch, dass das richtig lange immer so Stress war. Oh, ich muss für alle Geschenke holen und das ist so viel Geld. Und wir haben uns immer so für 15 Euro pro Person was geschenkt, aber das mal 6 oder 7 Leute, das ist einfach mucho Kohle, vor allem für mich mit Anfang 20 gewesen. Und bei den Prigels wird seit, ich glaube, dieses Jahr 7. oder 8. Jahr in Folge gewichtelt.
Das finde ich so toll.
Und der Warenwert sind bummelig 30 Euro. Und das ist ein Heidenspaß, die Geschenkübergabe an Weihnachten. Und es geht einfach nicht mehr um dieses Monetäre.
Ja.
Das ist, das finde ich ganz cool. Könnt ihr mir eurer Familie mal vorschlagen, wie die das finden? Weil falls ihr genau diese Panik kennt von Weihnachten und ich muss jetzt hier wieder ein dick, also ich habe einfach das Geld nicht, aber ich will auch allen was schenken, dann ist Wichteln vielleicht was ganz Cooles. Und eine Sache, die ich noch sagen möchte oder über die ich gerne noch mit dir sprechen wollen würde, jetzt auch nur so mit Ende des Gesprächs, dass ich, wenn du so erzählst, dein Bruder ist Pfleger, mein einer Bruder ist auch Krankenpfleger, meine Mutter kommt aus der Pflege und so, dass es so Berufe gibt, vor allem Berufe aus diesem ganzen Care-Segment,
ja,
wo Menschen einfach nicht genügend verdienen, ja, oder ErzieherInnen oder es gibt so viele Jobs, mhm, wo das Gefälle so krass ist zu den Jobs, die wir teilweise machen. Und wenn man das dann vergleicht mit Werbung und so, mhm, was Menschen da teilweise verdienen, nicht, dass das nicht viel wert, also dass das nichts wert ist, das will ich damit gar nicht sagen, aber natürlich werden manchmal dann, ist das manchmal so absurd. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person, die in der Pflege arbeitet, mhm, und als die Person gehört hat, dass wir beide in Irland waren und dass das ja bezahlt worden ist, mhm, und dann war die so, boah, das ist so krass, und hatte auch so ein Unfair-Gefühl,
was ich komplett verstehe.
Was ich total nachvollziehen, ja, kann. Und ich glaube, das wird dann manchmal in diesen Kreisen, in denen wir uns teilweise befinden oder auch arbeiten und so, das ist manchmal so gaga und das muss man sich auch immer noch mal so hervorrufen im Kopf.
Ja, komplett. Und das ist ja für mich, deswegen sage ich auch, Geld ist für mich auch ein großes Schamthema, weil ich bin groß geworden mit zwei Eltern, die hart gearbeitet haben für wenig Geld. Und ich mache einen Job, in dem ich echt nicht hart arbeite und echt verhältnismäßig viel dafür verdiene, dass ich ständig mich frage, wie kann das sein, und dass, mhm, dieses System einfach nur absolut kaputt, gaga kaputt ist.
Ja.
Und mich dann immer versuche zu rechtfertigen, so zu überlegen, was kann ich tun? Und dann denke ich mir immer so, okay, ich kann nicht mehr tun als spenden, in Anführungsstrichen links wählen oder halt Mitte links wählen und okay damit sein, dass ich fucking viel Steuern zahle, weil ich gebe fast die Hälfte von dem ab, was ich verdiene, weißt du? Mhm. Und wenn das dann da landen würde, wo es gebraucht wird, wäre das echt großartig. Und dass ich halt noch irgendwie versuche, dann halt ehrenamtlich mit der Zeit, die ich habe, irgendwie was Gutes zu tun. Aber das ist natürlich, das ist absurd, ne?
Also ja, genau, einfach nur, um das doch einmal kenntlich zu machen, wie absurd das teilweise ist.
Ja.
Wenn ich mir, auch wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel darüber spreche, dann ist das für die manchmal abstrus, was ich zum Beispiel für einen TV-Beitrag bekomme,
ja,
wo natürlich auch voll viel Arbeit und so drin steckt, ne? Aber, mhm, trotzdem steht das zu manchen Berufen dann einfach nicht im Verhältnis. Und
aber ja, an dieser Stelle nochmal, in Deutschland, wir sind das Land mit den höchsten Steuerabgaben auf Gehälter und den geringsten Steuerabgaben auf Eigentum. Also auf,
stimmt, ja.
Nein, nicht, was sagt man, Erbe? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das
richtig. Die Erbschaftssteuer, oder?
Erbschaftssteuer, genau. Ist fast am geringsten, was insane ist. Was halt heißt, und das muss ich mir manchmal auch öfter vorhalten, es wäre schon echt einfach geil, wenn die ganz da oben, die sich richtig die Taschen vollstecken, ein bisschen mehr zahlen würden, damit die da ein bisschen mehr bekommen.
Aber ja. Hey!
Ey!
Ich würde sagen, wir haben jetzt echt lange über Finanzen und Geld gebrabbelt. Ich habe Lust, direkt mal wieder irgendwo rein zu investieren gerade.
Also Leute, wir können euch keinen Finanzplan machen. Wir legen euch immer ins Herz, sprecht da irgendwie offener drüber mit euren FreundInnen. Informiert euch an Stellen, die mehr Ahnung haben, wo ihr irgendwie ein gutes Gefühl habt. Geld ist ein schambehaftetes Scheißthema, es macht Angst, aber es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Noch eine Sache. Kennt ihr die Telefonlawine bei den drei Fragezeichen? Gysi, kennst du die?
Das ist jetzt hier peinlich für mich, aber ich habe noch nie drei Fragezeichen gehört.
Das finde ich peinlich.
Ja.
Ähnlich wie mein Kontostand.
Spaß.
Das ist irgendwie zu hart. Aber die Telefonlawine, die kenne ich, glaube ich, noch aus der ersten Folge des Super Papa Guys oder so. Ich glaube, viele Leute kennen das auch. Das ist, dass man eine Information hat und damit ruft man fünf Freunde an. Und die fünf Freunde müssen auch jeweils fünf Freunde anrufen. Und so geht die Telefonlawine. Und ihr müsst nicht fünf Freunde nehmen, sondern vielleicht einfach eine Freundin, die diesen Podcast noch nicht kennt, aber die diesen Podcast in ihrem Leben brauchen könnte.
Aber damit es eine Lawine wird, muss es mindestens zwei sein.
Ja, mindestens zwei Freundinnen diesen Podcast mal zuschicken und sagen, hey, Telefonlawine, das ist Swanny. Und die müssen auch wieder zwei Leuten Bescheid sagen.
Und ihr müsst mal über Geld nachdenken und mal über Geld sprechen. Und über Sex. Und über Freundschaften. Und über älter werden.
Wäre naja, schön. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast weiter empfehlt, weil wir merken, dass wir immer größer werden. Und es ist schön, so viele Leute zu erreichen. Und vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Menschen, wo ihr das Gefühl habt, das könnte der Person vielleicht auch helfen, mal sich diese eine Folge anzuhören oder diesen ganzen Podcast.
Und unsere Werbeeinnahmen würden dadurch auch höher werden.
Genau. Spaß. Da könnte ich endlich den Studienkredit abbezahlen. Naja, Leute, es war schön wie immer mit euch. Gesi hat Spaß gemacht hier.
Ja, auch Nummer zwei.
Nummer zwei, Folge Nummer zwei heute. So viel geprobbelt, ich habe einen ganz trockenen Mund. Ich kann gar nicht schlucken.
Ja. Ja, super, war schön mit euch. Hey, danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Freundliche Unterstützung der Super Stories. Die beste Producerin der Welt, Hannah Ackermann. Jingle, Joelle Miles. Sorry Leute, ich habe die richtige Datei nicht gefunden. Tschüss.